Ja, wir haben da ein Problem. Wir müssen das anpacken. Wir lösen das auch, aber wir machen das nicht populistisch.
Wie viel BAföG sollten Studis denn bekommen?
Wir haben nur gesagt, wir wollen es erhöhen und wir wollen es ausweiten.
Was wäre der Höchstsatz?
Kann ich jetzt heute nicht beantworten. Ich meine, wenn Friedrich Merz sich hinsetzt und sagt, er kriegt keinen Zahnarzttermin wegen der Migration, ist ja Quatsch. Der FDP ist halt völlig egal, ob ein Studierender in Schwerin sich ein WG-Zimmer leisten kann oder nicht. Deutschland ist einfach ein buntes Land geworden und ich finde, wir können da stolz drauf sein.
Ich bin Viktoria Reichelt.
Und ich bin Lennart Glaser.
Und wir nehmen heute Lars Klingbeil ins Kreuzverhör. Lars Klingbeil ist Bundestagsabgeordneter und Parteivorsitzender der SPD. Und wir wollen von ihm wissen, wie die SPD dafür sorgen will, dass unser Leben wieder bezahlbarer wird.
Wir haben aber natürlich auch noch ganz viele andere Fragen dabei. Wir wollen wissen, wie Deutschland sicher bleibt, welche Lösungsvorschläge er für das große Thema Migration hat und wie es mit dem Krieg in der Ukraine weitergeht. Dafür haben wir natürlich auch eure Fragen dabei. Die stellen wir natürlich genauso. Wir gehen rein. Schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Und weil wir in einem Kreuzverhör sind, wollen wir direkt mit ein paar schnellen Fragen anfangen. Gern kurze Antworten. Okay. Wir legen los. Sollte TikTok Ihrer Meinung nach verboten werden, ja oder nein?
Nein.
Sollte es eine Altersbeschränkung für Social Media geben?
Nein.
KI-Videos im Internet verbieten oder kennzeichnen?
Kennzeichnen.
Man kommt wählen ab 16 für den Bundestag.
Wenn es nach uns geht, wäre es schon in dieser Legislatur gekommen und ich hoffe in der nächsten.
Thema Cannabis. Verbieten oder legal lassen?
Legal lassen.
Um jeden Preis?
Was heißt um jeden Preis? Also müssen Sie jetzt definieren, aber tut ja keinem was.
Wie hoch sollte der Mindestlohn sein? 8, 9, 10, 11, 12, 82, 13, 14, 15.
Die AfD-Kanzlerkandidatin Alice Weidel hat einen Talk mit Elon Musk gehabt. Der hat ziemlich hohe Wellen geschlagen. Mit welchem Promi würden Sie denn gerne mal Wahlkampf machen?
Boah, schwierig.
Also, muss kein Milliardär sein.
Olaf Scholz würde jetzt wahrscheinlich nicht gelten als Antwort mit dem Mayer ständig Wahlkampf. Also ich würde mir schon wünschen, dass gerade jetzt in so einer Phase, wo wir jetzt sind, wo es diese offene Kooperation zwischen AfD und Union gibt, dass sich viele, viele Künstler, Musiker, Schauspieler alle einmischen. Aber mir fällt jetzt so kein Name ein, wo ich sage, der. Also Tom und Bill Kaulitz, mit denen möchte ich gerne mal was zusammen machen.
Das ist eine gute Antwort, damit können wir arbeiten.
Wenn Sie heute 18 wären, würden Sie zur Bundeswehr gehen?
Also ich bin damals ja nicht zur Bundeswehr gegangen, aber heute kann ich es mir eher vorstellen zumindest.
Und die letzte schnelle Frage, Herr Klingbeil, wie viel kostet ein E-Vape?
Ich weiß immerhin mittlerweile, was ein Vape ist, aber was es kostet, keine Ahnung, weil ich Gott sei, Dank, weil ich Gott sei Dank nicht mehr rauche. Keine Ahnung, 10 Euro?
Kommt gut hin, 5 bis 10 Euro.
Yes. Sehr gut. Nicht so blamiert wie letztes Mal mit Vapes.
Jetzt gehen wir mal ein bisschen mehr in die Tiefe. Das SPD-Wahlprogramm trägt ja den Titel Mehr für dich, besser für Deutschland. In den letzten Jahren hatten viele junge Leute aber eher das Gefühl, dass es weniger wurde für sie. Weniger Geld für Freizeit, weniger Unterricht, weil irgendwie viele Stunden an der Schule ausgefallen sind. Weniger Zugfahrten wegen der Probleme bei der Bahn. Warum sollten junge Menschen Ihnen gerade jetzt vertrauen, wenn sie Ihnen mehr versprechen?
Also erstmal stimmt ja, was die jungen Menschen empfunden haben und deswegen ist genau die Antwort darauf ja, dass wir jetzt wollen, dass eine andere Zeit kommt. So, wir hatten Krisen, der Krieg hat viel gemacht, die Pandemie hat viel gemacht, auch mit jungen Leuten.
Ändern Sie das jetzt?
Genau, indem wir zum Beispiel dafür sorgen, dass normale Menschen mehr Geld in der Tasche haben. Wir haben konkrete Angebote auch für junge Leute drin. Wir wollen beim Führerschein unterstützen, wir wollen beim WG-Zimmer unterstützen, wir wollen das Deutschland-Ticket dauerhaft absichern. So, das sind alles Punkte, wo ich sehr konkret sagen kann, das ist für dich drin. Wenn die SPD in einer Regierung das umsetzen kann.
Sie sagen, Sie können das ganz konkret sagen. Wie viel ist denn mehr? Das ist ja erstmal ein sehr vager Begriff.
Also wir haben ausgerechnet, es gibt ja Einkommensspannen immer. Ich sag mal, eine Familie, die einen Durchschnittslohn hat, kriegt ungefähr 250 bis 300 Euro pro Monat mehr. Also da sind Einkommenssteuerreformen, da ist drin das kostenfreie Schulmittagessen, da ist das Deutschlandticket mit drin. Da ist drin, dass wir zum Beispiel auch die Mehrwertsteuer auf Nahrungsmittel, also im Supermarkt, senken wollen. Das kommt dann am Ende so eine Summe von 250 bis 300 Euro raus.
Ein sehr gutes Stichwort, bei dem ich gerne ansetzen würde, diese Mehrwertsteuersenkung im Supermarkt. Es ist ja wirklich ein großes Problem, wenn ich im Supermarkt bin und ich möchte mir Nudeln kaufen, ne, dann ist schon die Frage, zum Teil auch bei vielen jungen Menschen im Studium, in der Ausbildung, kann ich die jetzt noch mit Gemüse kochen oder nicht? Muss es wegfallen? Sie schlagen diese Senkung vor von 7% auf 5%. Aber also ohne das geringschätzen zu wollen, mal Hand aufs Herz, ob jetzt mein Wocheneinkauf 40 Euro kostet oder 39,25, das macht den Braten jetzt nicht so richtig fett. Also wie wollen Sie denn bei den Lebensmitteln dann richtig entlasten?
Naja, aber es gibt welche, die das vielleicht auch gar nicht sagen, das ist keine spürbare Entlastung, aber für eine Durchschnittsfamilie sind das schon mehrere hundert Euro im Jahr.
Wir haben mit 160 Euro ungefähr gerechnet im Jahr.
So, genau. So, und das ist eine Entlastung. Ja, das ist eine Entlastung. Und ich habe ja auch gerade gesagt, es kommen andere Sachen dazu. Also wir haben nach ganz vielen Dingen gesucht, wo wir, wenn wir es aufeinanderlegen, sagen, da kommt eine Entlastungssumme zusammen. Und was aber wichtig ist, ist, weil wir häufig das ja haben, dass diese Reduzierung gar nicht weitergegeben werden, zwingt dann die Verbraucher, dass wir gleichzeitig eben doch die Kontrolle über das, was in den Discountern, in den Supermärkten passiert, dass wir das ausweiten.
Und sagen,
da muss, es gibt ja das Kartellrecht, das Kartellamt kann auch genau drauf gucken und kann den Markt überwachen und muss halt noch viel stärker hingucken, dass die Absenkung bei der Mehrwertsteuer tatsächlich an die Verbraucher weitergegeben werden. So, das gehört für mich auch beides zusammen, weil wir ganz häufig gesehen haben, dass sich sowas eben nicht automatisch dann an die Verbraucher weitergibt. Aber ich halte das schon für einen richtigen Schritt. Und nochmal, 160 Euro, wenn Sie das so ausgerechnet haben, die Summe kannte ich bisher nicht, aber 160 Euro sind für manche Menschen schon auch viel Geld.
Wir gehen mal vom Supermarkt in die Uni. Sie haben es gerade schon angesprochen, Sie haben einige Pläne, wie Sie junge Menschen entlasten wollen, zum Beispiel mit einem höheren BAföG, dass dann auch mehr Menschen potenziell bekommen können. Für viele junge Menschen ist ja aber seit Jahren ein Problem, dass dieser Prozess BAföG, das Beantragen, das ausgezahlt zu bekommen, das genehmigt zu bekommen, wahnsinnig lange dauert. Was ist denn Ihre Lösung, damit dieser ganze Prozess endlich schneller geht?
Na, wir können die Prozesse schneller machen, indem wir digitalisieren und auch die BAföG-Ämter, also die entscheiden darüber, indem wir die personell besser ausstatten. Es gibt ja in diesem Wahlkampf auch so eine Debatte darüber, dass man alle öffentlichen Verwaltungen reduzieren sollte. Ich glaube, die Union sagt, 10% der Stellen abbauen. Meine Antwort ist ja anders. Ne? Wir müssen über Digitalisierung und auch über ausreichend Personal gucken, dass sowas schnell entschieden wird. Klar, für manche mag das kein Problem sein, ob man das BAföG nach 3 Monaten oder nach 6 Monaten bekommt, aber für manche junge Leute ist das die Entscheidung, ob sie an die Uni gehen können oder nicht.
Genau, Digitalisierung ist gut. Ich glaube, da können wir uns alle drauf einigen. Warum ist das bis jetzt nicht passiert? Sie hatten ja Regierungsverantwortung.
Naja, die letzten 3 Jahre waren schon geprägt auch von anderen Sachen. Ne? Das muss man einfach auch sagen. Also wir hatten ganz viel zu tun mit dem Krieg in der Ukraine. Der hat ja wahnsinnig viel umgeworfen. Und vieles, was richtig im Koalitionsvertrag drin stand, konnte man einfach in den letzten Jahren noch nicht umsetzen, weil es eine andere Priorisierung gab. Und insgesamt muss man ja sagen, sind wir in Deutschland zu langsam, was Digitalisierung angeht. Es gibt Widerstände in den Verwaltungen auch. Und es gibt nicht so diese Machermentalität, die wir bei Digitalisierung eigentlich bräuchten.
Frag mal ganz konkret, wie viel BAföG sollten Studis denn bekommen?
Wir haben nur gesagt, wir wollen es erhöhen und wir wollen es ausweiten.
Was wäre der Höchstsatz?
Kann ich jetzt heute nicht beantworten, was am Ende in Koalitionsverhandlungen der Höchstsatz sein soll. Aber unser Anspruch ist, dass BAföG steigt. Und vor allem das Zweite, dass der Kreis derjenigen, die BAföG am Ende beziehen können, dass der auch erweitert wird. Und wir haben die letzten Jahre immer wieder, also wir sagen, sie haben ja regiert, haben sie nichts gemacht, aber beim Thema BAföG, nehme ich schon in Kauf, haben wir immer wieder auch darauf gedrängt, in jeder Regierungskonstellation, in der wir waren, dass es ausgeweitet wird, weil dieses Thema auch ganz eng mit der SPD verbunden ist. Ja, wir haben damals dafür gesorgt, dass das BAföG eingeführt wird und wir haben immer wieder auch Biografien von Leuten, die eigentlich von ihrer Herkunft und der Familiengeschichte gar nicht dafür vorgesehen waren, dass sie studieren und das BAföG hat ihnen das eben ermöglicht. Und das sind wir auch schon sehr stolz drauf.
Herr King, wir wollen gleich gerne zum nächsten Thema kommen. Sie haben es gerade selbst schon angesprochen, das ist ein 49-Euro-Ticket, das Deutschland-Ticket, inzwischen ein bisschen teurer. Sie haben gerade gesagt, das ist richtig, für viele junge Menschen war das eine konkrete Entlastung. Zunächst auch durch das 9-Euro-Ticket, jetzt inzwischen durch das Deutschland-Ticket. Die Zukunft steht aber nach wie vor für die nächsten Jahrzehnte, Jahre, wie auch immer, in den Sternen. Können Sie denn garantieren, dass es ein dauerhaft günstiges Deutschland-Ticket geben wird mit der SPD weiterhin?
Naja, also ich kann das garantieren, wenn wir 51% bei der Bundestagswahl bekommen. So, und da gucken wir jetzt auf die Umfragen, sind da weit von weg. So, ich sehe, dass die Union Absatzbewegungen davon hat, die Grünen sind dafür, die FDP ist kritisch. Aber ich kann Ihnen sagen, dass wir uns dafür einsetzen, weil wir gesehen, dass es erfolgreich ist, dass es eine wichtige aus klimapolitischen, aus mobilitätspolitischen und ich finde auch aus gesellschaftspolitischen Gründen ist dieses Ticket ein Erfolg. Und deswegen werden wir dafür kämpfen, dass es weiter Bestand hat.
Sie sprechen da jetzt die anderen Parteien an. Große Frage sind natürlich aber auch die Länder. Ne? Und da war ja die große Frage, wer zahlt denn am Ende das Ganze, damit man das dauerhaft günstig anbieten kann. Warum hat denn der Bundeskanzler nicht zum Beispiel auf den Tisch gehauen und gesagt, jetzt ist es mal so wichtig, wir zahlen es jetzt mal als Bund, hätte er machen können?
Ja, aber das müssen wir schon zusammen machen. Die Frage von Mobilität ist eine gemeinsame Aufgabe von Bund und Ländern. Und soweit ich das beurteilen kann, haben die SPD-Länder auch immer tough verhandelt, aber am Ende haben sie immer mit dazu beigetragen, dass es gute Lösungen gibt. Also an der SPD wird es nicht scheitern. Wir haben es im Programm drin. Das Programm ist ja auch ein Bundesprogramm, also mit den Ländern gemeinsam. Und wir sagen, wir wollen, dass dieses Ticket eine gute Zukunft hat und dass es dauerhaft da ist.
Eine andere Idee, die Sie im Wahlprogramm haben, ist, dass junge Menschen im 17. Lebensjahr einen Zuschuss von 500 Euro kriegen sollen für Mobilität, quasi einfach auf die Kralle. Da soll dann ein Führerschein mitbezahlt werden können, da soll ein E-Scooterfahrt mitbezahlt werden können, da soll auch ein Bahnticket mitbezahlt werden können. Das ist ja erstmal eine Maßnahme, die jungen Leuten helfen würde, wenn sie das Geld kriegen würden. Im Endeffekt ist es aber ja auch wieder nur eine Subvention quasi, dass man Geld in was reingibt, was die Preise ja dadurch nicht auch für alle günstiger macht. Warum kann man nicht das einfach machen?
Aber der Grundgedanke, also da habe ich auch sehr stark für gedrungen, ist, dass einfach ich neulich in der Schulklasse war und die mir berichtet haben, dass der Führerschein mittlerweile 3.000 bis 4.000 Euro kostet.
Könnte man da nicht ran?
So, haben wir auch Ideen drin? Also wir haben auch Ideen im Programm drin, wie man über Reformen in diesem Gesetz, was am Ende sozusagen die Fahrschule noch reguliert, ja, also wie man dafür sorgen kann, dass der Führerschein günstiger wird. Also gibt es auch Ansätze, aber es gibt auch zum Beispiel Ansätze, wenn du zur Bundeswehr gehst, dass du den Führerschein unterstützt bekommst und so weiter. Aber trotzdem ist es am Ende gerade zu teuer. Und jetzt muss man ja auch sagen, dass gerade Jugendliche und junge Menschen im ländlichen Raum auch von dem Deutschlandticket nicht zwingend immer nur was haben. Und deswegen war die Idee, was kann man auch machen für junge Leute, die gerade im ländlichen Raum leben. So, ich komme aus dem ländlichen Raum, da ist der Führerschein total wichtig und sagen, wir unterstützen die jetzt dabei. Ich meine, bei mir hat er damals 1.000 Mark gekostet und jetzt bei 4.000 Euro. Und da ist über die politischen Reformen und über die Frage, wie kann man es finanziell unterstützen, diese Mobilitätsgarantie oder diese Mobilitätsprämie schon eine gute Idee.
Das ist ja ganz konkret auf 17-Jährige oder Leute im 17. Lebensjahr quasi gemünzt. Das ist aber wahrscheinlich dann ein Spielraum, wahrscheinlich, über den man reden könnte, oder? Also das hilft ja jetzt erstmal nur einer relativ kleinen Gruppe von jungen Menschen erstmal.
Ja, aber jedes Jahr kommt ja eine Gruppe dazu. Und das sind ja die gerade im Führerschein drin sind. Das sind die, die im Führerschein, die den gerade machen. Und sie dabei zu unterstützen, ist, glaube ich, schon eine sinnvolle Maßnahme.
Wir gehen mal weiter von einem Thema zu einem Thema, was genauso wichtig ist für Mobilität. Wahrscheinlich noch wichtiger. Es geht nämlich um das Thema Wohnen. Wohnen tun wir alle, also auch junge Menschen. Und weil wir beim Kurzfeuer nicht nur über junge Menschen sprechen wollen, sondern auch mit ihnen, haben wir eine Frage für Sie von Lasse aus Schwerin. Wir gucken mal rein.
Ich bin hier gerade in Schwerin und bin vor kurzem hergezogen. Und dabei habe ich festgestellt, dass die Mietpreise hier extrem hoch sind. Ich würde mir generell wünschen, dass da ein bisschen was gemacht wird, dass es erschwinglicher wird für Singles oder für Studenten, an eine Wohnung zu kommen. Und daher ist meine Frage, ob ihr davor habt, irgendwas voranzubringen. Ob ihr eine Mietpreisbremse einrichten wollt, ob ihr Großkonzerne enteignen wollt, um Wohnfläche zu schaffen zum Beispiel.
Was können Sie Lasse erzählen?
Also erstmal wollen wir, dass die Mietpreisbremse, dass die entfristet wird. Die läuft aus, muss man wissen, die läuft aus zum Ende des Jahres 2025. Die hat an sehr vielen Stellen geholfen und wir wollen, dass die verlängert wird. Und wir können uns eben auch vorstellen, dass sie nochmal angeschärft wird, weil sie ein wirklich wichtiges Instrument ist.
Da würde ich gerne einmal reingehen, weil die Mietpreisbremse ist ja ein elementar wichtiges Instrument für einige. Warum hat man die Mietpreisbremse nicht frühzeitig zu verlängert? Weil zur Realität gehört auch, dass Studenten bis zu 54% ihres Einkommens für das Menschenrecht Wohnen zahlen. Also die Lage ist wirklich prekär. Sie sagen auch, Wohnen ist ein Menschenrecht. Warum hat man sich dann nicht früher darum gekümmert, die Mietpreisbremse zu verlängern?
Sie stand im Koalitionsvertrag, die Verlängerung um 10 Jahre. Und Christian Lindner und die FDP haben das immer wieder blockiert. Das ist der Grund dafür. Wir haben auch im Koalitionsvertrag der Ampelkoalition jetzt noch andere Maßnahmen gehabt, so Kappungsgrenzen, also wo es dann auch noch um die Frage ging, wie kann man Mieten wie kann man Mieten senken und wie kann man Mieten bezahlbarer machen. Aber gerade Marco Buschmann als Justizminister, der eben an dem Gesetz mit beteiligt ist, hat das blockiert. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum sich in der Koalition die Stimmung immer weiter verschlechtert hat.
Wir haben einige Aussagen von Lars Klingbeil genauer gecheckt und ordnen die jetzt für euch ein. Die Mietpreisbremse wurde 2015 eingeführt und läuft 2025 aus. Das stimmt. Ob die FDP und der ehemalige Bundesjustizminister Marco Buschmann eine Verlängerung verhindert oder verzögert haben, ist nicht so klar. Vor allem lag das daran, dass die Ampelkoalition auseinandergebrochen ist. Im Koalitionsvertrag war eigentlich eine Verlängerung der Bremse bis 2029 festgelegt. Im Oktober 2024 hatte Marco Buschmann einen Gesetzentwurf auf den Weg gebracht, der die Mietpreisbremse bis Ende 2028 verlängert hätte. Dazu kam es dann aber wegen des Ampelbruchs nicht. Was wir sehen, es gab zumindest den Versuch, die Bremse zu verlängern. Ob Marco Buschmann aber versucht hat, das zu verhindern oder zu verzögern, ist für uns nicht prüfbar.
Hätte der Kanzler für bezahlbares Wohnen, womit er ja angetreten ist, nicht schon viel früher auf den Tisch hauen können?
Ja, aber was bringt denn dies auf den Tisch hauen? Sorry, ich meine, also am Ende hat er ja an ganz vielen Stellen auf den Tisch gehauen und das hat eben dazu geführt, dass die Regierung geplatzt ist. Und das, was wir davor probiert haben, war immer wieder die FDP zu überzeugen, zu sagen, das steht im Koalitionsvertrag, das ist ein wichtiges Thema. Und um es einmal hart auszusprechen, der FDP ist halt völlig egal, ob ein Studierender in Schwerin sich ein WG-Zimmer leisten kann oder nicht. Ja, die typische FDP-Wählerklientel, die kann sich das alles leisten. Und das hat am Ende ja dazu geführt, dass irgendwann wir auch gesagt haben, mit dieser FDP kannst du nicht mehr gemeinsam regieren.
Und wir kommen jetzt mal von der FDP wieder zur SPD.
Aber ich wollte noch was anderes sagen. Sorry, weil
ganz kurz.
Wir haben jetzt über die Mietpreisbremse, aber unsere Idee ist ja auch, das haben die Jusos durchgesetzt bei uns im Programm, dass es eben eine WG-Garantie gibt. Und wir sagen, kein WG-Zimmer für Azubis und für Studierende darf künftig teurer als 400 Euro sein.
Über die sprechen wir gleich. Okay. Ich würde gerne noch mal über das SPD-Bauministerium sprechen, was es ja auch gab. Und da gab es eine große Zahl an Wohnungen, die anfangs zu den Anfangszeiten der Koalition versprochen wurde. Und diese eigenen Ziele wurden weit verfehlt. Also man ist beim Thema Mieten nicht so viel weitergekommen, beim Thema Bauen auch nicht. Und diesen Namen der Ministerin, die dieses Bauministerium innehatte, die kennen super viele junge Menschen auch nicht. Was genau ist da schiefgelaufen?
Also warum die den Namen der Ministerin nicht kennen, das weiß ich nicht. Aber ich kann nur sagen, Clara Geiwitz, vielleicht ist sie nicht diejenige, die in den Talkshows sitzt, sondern diejenige, die am Schreibtisch arbeitet.
Aber was ist mit den Wohnungen?
So, und was die Wohnungen angeht, wir hatten uns 400.000 vorgenommen. 300.000 sind es geworden. Das reicht nicht. Wahrscheinlich müssten wir heute sogar über 500.000 oder 600.000 Wohnungen reden, weil wir sehen, dass sich alles zuspitzt. Das ist auch eine große Verbindung zum Thema Migration, Integration. Da kommt das Thema Wohnen ja auch mit dazu. Und wir haben einfach Entwicklungen, Ursprung auch der Krieg, die ganzen Rohstoffe sind teurer geworden, Lieferketten sind zusammengebrochen und wir haben eine furchtbare Zinsentwicklung auch fürs Bauen gehabt. Aber das Thema bleibt gleich. Also das wird für uns einer der Schwerpunkte auch in der nächsten Legislatur sein, dass viel mehr gebaut werden muss in diesem Land. Neben Mietpreisbremse, neben WG-Zimmergarantie ist das ja die Auflösung dessen, wie wir überhaupt mehr Wohnraum kriegen, dass mehr gebaut wird.
Wir haben gerade schon über die 54%, also mehr als die Hälfte dessen gesprochen, des Einkommens von jungen Menschen, was sie für Miete zahlen müssen teilweise. Das war hier unsere Kreuzfeuerakte, die wir für Sie mitgebracht haben, drin. Da kommt noch der ein oder andere Beweis mit raus gleich. Aber Sie haben es gerade angesprochen. Sie haben es ja gerade angesprochen. Sie wollen gerne, dass ein WG-Zimmer maximal 400 Euro kostet für Auszubildende und Studierende. Das haben die Jusos, wie Sie gerade gesagt haben, gefordert, also ihre Jugendorganisation. Es geht vor allem auch darum, dass es eine Online-Plattform geben soll, die das quasi überprüft und wo man quasi einreichen kann, wenn man das Gefühl hat, ich zahle hier mehr als diese 400 Euro am Ende und dann soll ich das Geld irgendwie wieder zurückkriegen. Sie müssen mir noch kurz erklären, wie genau soll das funktionieren?
Naja, man kann ja, also der politische Beschluss zu sagen 400 Euro ist ja richtig, aber wir sehen das ja zum Beispiel auch bei der Mietpreisbremse. Also ich habe auch immer wieder Hinweise zum Beispiel in Berlin, dass Leute sich da nicht dran halten. So, und deswegen muss es da natürlich auch eine Kontrolle geben und es muss dann auch für die jungen Leute quasi einklagbar sein. Und dafür haben wir gesagt, wir wollen diesen politischen Beschluss. Das heißt auch, dass der Staat mit in die Verantwortung reingeht und am Ende muss es eben doch kontrolliert werden. Und dafür sollen Studierende oder Azubis einfach melden können, wenn sie sagen, hier wird dagegen verstoßen.
Aber es liegt ja auch an den quasi Schlupflöchern, die es gibt bei dieser Mietpreisbremse, die ja dann ausläuft. Also es sind noch ganz andere Regulierungsmöglichkeiten.
Nein, es liegt nicht nur an Schlupflöchern, es liegt auch einfach daran,
dass Online-WGs, das sind immer Untermieten, da sind dann irgendwie möblierten Zimmer, die kosten super viel Geld, die sind nur auf Zeit. Das sind doch Dinge, die muss man doch.
Also bei den WG-Zimmern müssen wir erstmal sagen, das gibt es ja noch nicht, das wollen wir nur einführen. Deswegen kannst du auch keine Schlupflöcher geben. Aber bei der Mietpreisbremse sehen wir das halt sehr klar. So, es gibt auch zum Beispiel ja die Frage, wie hoch darf eine Miete sein? Ja, auch das ist ja geregelt. Also zumindest, wie hoch darf sie nicht sein? Und wenn ich einfach nur bei ImmoScout oder woanders gucke, ich habe das neulich mal im privaten Bereich gehabt, so dann sieht man, es werden Wohnungen angeboten, die viel zu teuer sind. So, und da ist ja die Frage, wie geht der Staat hinterher? Wo können die Mieterinnen und Mieter das melden? Und ich meine, viele trauen sich ehrlicherweise auch nicht, weil sie sagen, ich bezahle lieber mehr, dann habe ich Wohnraum. Und um aus der Situation rauszukommen, sagen wir eben, es muss diese Kontrolle auch geben, es muss die Online-Plattform geben, wo das gemeldet werden kann, damit dann auch der Staat den jungen Menschen hilft und sagt, wir klären für euch, dass das hier zu teuer ist und gehen dem hinterher.
Über das Wort Respekt, das sich ja so durchs Wahlprogramm zieht, auch durch die SPD selbst, haben wir schon gesprochen. Und Sie haben das auch im Wahlprogramm oft verwendet, gerade in Bezug auf Rentnerinnen und Rentner. In Ihrem Wahlprogramm fordern Sie, dass die Renten zum einen nicht sinken sollen und man auch nicht später in Rente gehen soll. Und jetzt kommen da ja noch so ein paar Dinge dazu, ne, zu dieser komplexen Situation. In den nächsten Jahren gehen super viele ältere Menschen in Rente. Gleichzeitig werden die Menschen immer älter. Das heißt, es wollen mehr Menschen länger Geld haben. Und das müssen natürlich die ran schaffen, die noch nicht so alt sind und noch arbeiten können. Also wir. Und das heißt, wir müssen natürlich immer mehr bezahlen. Ganz ehrlich, finden Sie das fair?
Was heißt, wir müssen mehr bezahlen?
Ja, der Generationenvertrag geht ja nicht mehr so auf, wie er das früher mal tat. Das heißt, wir müssen länger arbeiten, wir müssen mehr zahlen.
Also erstmal Also erstmal sind die Beiträge zur Rente, die steigen jetzt in der Tat, aber ja, die sind ja auch gesunken, wenn ich auf die letzten 20 Jahre gucke. Also die waren schon mal deutlich höher, ja, als das jetzt gerade der Fall ist. Und jetzt steigen sie. Und ich mache aber dieses Fass zu sagen, jung gegen alt, mache ich überhaupt nicht auf. Ich glaube, dass eine junge Generation ein sehr großes Interesse daran hat, dass die Älteren eine auskömmliche Rente haben, wenn die ihr Leben lang hart gearbeitet haben, was für dieses Land gemacht haben. So, und deswegen, es geht doch bei der Rente vor allem immer um die Frage, wie viele Menschen sind in guter Arbeit? Wie gut ist die Arbeit bezahlt, die Menschen gerade leisten? Und darauf sich zu fokussieren. Also zum Beispiel dafür zu sorgen, dass nicht zehntausende junge Menschen jedes Jahr die Schule ohne Abschluss verlassen. Dafür zu sorgen, dass nicht viele, vor allem Frauen, die arbeiten wollen, durch wenig verlässliche Kinderbetreuungsstrukturen überhaupt nicht Vollzeit arbeiten können.
Das sind alles möglich. Dass wenn diese Hebel gegangen werden, dass der Generationenvertrag nicht unendlich aufgehen kann mit der demografischen Lage, die wir gerade
haben. Aber die Demografie, wir hatten noch nie so viel Beschäftigung in Deutschland wie gerade.
Jo, das stimmt. 2024 waren im Jahresdurchschnitt 46,1 Millionen Menschen in Deutschland erwerbstätig, hatten also einen Job. Zum Vergleich: 2006 waren es 39,6 Millionen. Seitdem steigt der Wert fast jedes Jahr. Nur im Corona-Jahr 2020 ging er leicht runter.
Wir hatten noch nie so viele Menschen in Beschäftigung wie gerade. Wir brauchen Zuwanderung. Wir müssen gucken, dass Teilzeitfalle ist vor allem die Frau, dass die so arbeiten können, wie sie wollen. Und wir müssen gucken, dass die jungen Menschen so qualifiziert sind, dass sie nicht ohne Abschluss nachher nicht eine berufliche Perspektive haben. So, und wenn wir, und plus übrigens auch noch Rentnerinnen und Rentner, die nach Renteneintritt arbeiten wollen, dass wir denen das attraktiver machen. Wenn wir das haben, haben wir noch mehr Menschen in Arbeit. Und dann funktioniert das auch mit der gesetzlichen Rente.
Zur Wahrheit gehört aber auch, dass wir nicht nur über jetzt quasi sprechen, sondern über die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Mhm. Herr Klingbeil, ich bin gerade 24. Wie lange werde ich denn arbeiten müssen?
Also wir haben jetzt ein Renteneintrittsalter, das liegt bei 67. Das wird in den meisten Fällen noch gar nicht erreicht. Also da muss man ganz viel dafür tun, dass das Erwerbsleben so organisiert ist, zum Beispiel auch durch Prävention, durch Gesundheitsmaßnahmen. Ich finde auch über andere Sachen, also wir haben sowas wie Lebensarbeitszeitkonten. Ja, also wenn man wenn man junger Vater ist, wenn man vielleicht sich gerade um die Eltern kümmert in der Pflege, dass man dann Arbeit auch ein bisschen reduzieren kann und in anderen Phasen vielleicht mehr arbeitet. So, aber 67 ist das, was gerade da ist. Und es gibt bei uns in der Partei überhaupt keine Debatte, dass man länger arbeiten soll. Was man machen sollte, ist, dass man es attraktiver macht, wenn dann jemand sagt, ich bin jetzt in Rente, aber ich möchte noch arbeiten, dass man dann auch sagt, dann kannst du noch attraktiver arbeiten.
In Ihrer Partei gibt es die Debatte nicht, aber bei Expertinnen und Experten gibt es die Debatte sehr wohl, unter anderem bei Teilen der Wirtschaftsweisen. Das sind die wirtschaftlichen Experten in Deutschland, die unter anderem auch ihre Regierung beraten, also den Minister Heil, der ja dafür auch zuständig ist. Und die sagen, dass man quasi diese ganze Lage nur klären kann, wenn man mehrere Maßnahmen macht, unter anderem auch ein höheres Renteneintrittsalter. Warum haben Sie nicht auf die gehört?
Das sind alles kluge Leute, die gutes Geld verdienen, in irgendwelchen Sesseln sitzen und überhaupt keine Ahnung davon haben, was das für jemanden bedeutet, der zum Beispiel in der Pflege arbeitet oder als Erzieherin arbeitet oder in der Supermarktkasse sitzt oder auf dem Bau arbeitet. Und denen zu sagen, ihr könnt noch locker irgendwie bis 70 arbeiten, entspricht doch überhaupt nicht der gesellschaftlichen Realität. Also die Wirtschaftsweisen, die Professoren sind, die können ja länger arbeiten, wenn sie wollen.
Aber dann sagen Sie mal,
dem Dachdecker oder der Erzieherin kann ich doch nicht sagen, du musst jetzt noch länger arbeiten. Die schaffen es ja gar nicht bis 67, weil die ein so anstrengendes Erwerbsleben haben. Und deswegen habe ich ja gerade gesagt, geht es doch gerade erst mal drum. Zum Beispiel, ich nehme mal nur den Pflegebereich. Der ist in einem Höchstmaße auch belastend für diejenigen, die da arbeiten. Auch übrigens gesundheitlich belastend. Zu gucken, wie kriege ich deren Job eigentlich so attraktiv gestaltet, dass die überhaupt erst mal da arbeiten können bis 67. Darauf muss ja der Fokus liegen. Aber dass irgendwie kluge Professoren daherreden und sagen, ja, die können ja alle noch länger arbeiten, das mag übrigens auch für einen Journalistenberuf oder für einen Politikerberuf, aber das ist doch nicht die Lebensrealität der meisten Menschen in diesem Land.
Wir haben fairerweise aber noch mal eine Sache dabei. Sie haben gesagt, Sie wollen nicht so gerne diesen Konflikt aufmachen zwischen älteren und jungen Menschen. Ehrlicherweise haben verschiedene Wahlen diesen Konflikt so ein bisschen aufgemacht, was Ihre Partei angeht. Es gab letztes Jahr eine Landtagswahl, und zwar in Brandenburg. Da haben Sie 31% der Stimmen bekommen. Das war ein gutes Ergebnis für Sie. Ihr Ministerpräsident Dietmar Woidke ist weiterhin Ministerpräsident geblieben. Fairerweise, wenn man sich das Ergebnis aber anschaut, haben bei den jungen Menschen, also bei den Erstwählerinnen und Erstwählern, nur 19% der Menschen Sie gewählt. Und bei den Menschen über 70 waren es die Hälfte. Ist es nicht doch vielleicht eine Partei für ältere Menschen, die Politik für ältere Menschen?
Erstmal haben wir jetzt gerade über die Themen diskutiert, die wir für junge Menschen auch gezielt im Programm drin haben. Also Deutschland-Ticket, WG-Garantie, die Mobilitätsprämie, also es sind ja alles Sachen.
Aber ich würde es gerne wissen. Also
so, aber hier weiß man, hier weiß doch niemand, ich glaube, es geht bei Rentnerinnen und Rentnern zum Beispiel um die Frage, ob wir gesellschaftliche Stabilität haben. Ob wir gerade in dieser Phase, in der wir gerade sind, wieder in eine Situation abrutschen, wo die Demokratie gefährdet ist. So, das merke ich in vielen Gesprächen, dass ältere Menschen auch sagen, ihr seid die Garanten dafür, dass die Rechtsextremen in diesem Land nicht die Oberhand bekommen. So. Und ich glaube nicht, dass jüngere Menschen die SPD nicht wählen, weil sie sagen, die machen Politik für die Rentnerinnen und Rentner. Also ich nochmal, ich habe eine feste Überzeugung, dass eine junge Generation auch sagt, wir wollen, dass es Oma und Opa oder unseren Eltern gut geht, wenn die ihr Leben lang hart gearbeitet haben und dass sie eine faire Rente bekommen. Als ich meine allererste Fraktionssitzung hatte, da war Franz Müntefering mein Fraktionsvorsitzender und der hat gesagt, ich gebe dir einen Satz mit auf den Weg. Für die SPD verlaufen die Grenzen nicht zwischen Alt und Jung, sondern zwischen Arm und Reich. Und das ist der gesellschaftliche Konflikt, den wir haben, dass wir bei jungen Leuten ein Problem haben und dass wir da besser werden müssen, stimme ich absolut zu. Aber ich glaube nicht, dass die sagen, ich verweigere mein Kreuz bei der SPD, weil die machen was für die Rentnerinnen und Rentner.
Stichwort Vermögenssteuer an der Stelle vielleicht?
Also ich glaube, dass es ganz viel bei jungen Leuten auch um die Frage geht, wo wird Politik wahrgenommen? Wie wird Politik wahrgenommen? Und das ist das, worum ich mir eher Gedanken mache, wie kann man Politik transportieren. Und was die Vermögenssteuer angeht, ich glaube, die wichtigste Vermögenssteuer ist gerade die Erbschaftssteuer. Jedes Jahr werden 300 bis 400 Milliarden vererbt. Und unsere Idee ist, dass man die moderat erhöht, gerade für die großen Erbschaften, nicht für das kleine Häuschen, was vererbt wird. Das würde jedes Jahr 10 bis 12 Milliarden bringen. Das ist eine Ländersteuer, das heißt, das Geld geht 100% an die Länder. Und da sagen wir, dann muss es doch möglich sein, dass das direkt in die Bildung und Betreuung gesteckt wird. Das wären jedes Jahr 10 bis 12 Milliarden für die Schulen in den Ländern. Damit könnte richtig was saniert werden, würde auch der jungen Generation zugutekommen.
Wir kommen mal vom Rentenproblem, über das ehrlich gesagt im Wahlkampf jetzt nicht so viel gesprochen wird, zu einem anderen Problem, über das im Wahlkampf auch nicht so viel gesprochen wird, das aber laut Studien trotzdem ein relevantes Thema für junge Menschen in Deutschland ist, nämlich das Klima. Es gehört neben bezahlbarem Leben, neben Außenpolitik und natürlich der Migration immer noch zu den wichtigsten Themen. Und Sie als SPD bekennen sich ja ganz klar zum 1,5-Grad-Ziel. Das wurde aber möglicherweise schon 2024 überschritten. Und auch hier nochmal die Frage, wieso sollen junge Menschen Ihnen gerade jetzt glauben, dass mit einer SPD-Beteiligung in der nächsten Regierung jetzt dann doch endlich was passiert beim Klimaschutz? Es wird mit einer möglicherweise unionsgeführten Regierung ja nicht gerade einfacher als mit der Ampel.
Also über die Frage, wie Konstellationen und Koalitionen aussehen, reden wir nach dem 23. Februar. Aber ich halte das für wichtig. Also Sie haben recht, das merke ich ja auch in meinen Veranstaltungen, das Klimathema rutscht gerade ein ganzes Stück weit nach hinten, weil die Menschen über andere Sachen reden. Übrigens sehen wir auch, dass also Migration spielt eine Rolle, Arbeitsplatzsicherheit, Außenpolitik, Krieg und Frieden. Aber ich halte das für sehr wichtig, dass wir bei Klima einfach einen klaren Kurs auch haben. Und dass wir
aber was ist der immer, Kurs?
Will ich gerade was zu sagen. Also wir haben zum Beispiel in dieser Legislatur sehr erfolgreich es geschafft, die Pfade beim Ausbau der erneuerbaren Energien richtig zu beschleunigen. Also Robert Habeck hat jetzt gerade im Plenum nochmal gesagt, dass es verfünffacht wurde. Die Zahl war mir so gar nicht bewusst, aber das ist schon sehr massiv.
Und der ist vorangegangen, aber die Sektorziele im Klimaschutz wurden zum Beispiel abgeschafft.
Der ist vorangegangen, der erneuerbare Energiebereich. Es gibt Bereiche, in denen es schwieriger ist. Wir haben alle die Debatte ums Heizungsgesetz erlebt. Und deswegen ist der Rückschluss auch nicht, wir lassen nach bei der Frage, ob wir im Gebäudebereich auch CO2 einsparen, sondern es muss immer einhergehen mit der sozialen Förderung. Das ist das Learning und das sehen Sie bei uns im Programm. Klimaschutz, ja, ambitioniert, aber er muss für alle finanzierbar sein und es darf kein Elitenprojekt sein, sondern es muss auch so sein, dass nicht am Ende Leute bei mir im Wahlkreis eine Angst davor haben, dass sie sich ihr Haus nicht mehr leisten können und dass sie da ausziehen müssen. Und da haben wir teures Lehrgeld bezahlt, aber trotzdem bleiben die Ziele richtig, nur man muss es anders machen.
Dann sind wir auch schnell beim Klimageld. Ist auch nicht gekommen.
Genau. Ist nicht gekommen.
Also der soziale.
Wäre eine Entlastung gewesen für.
Ja, aber muss man jetzt, also jetzt will ich Christian Lindner nichts unterstellen, aber immer zu sagen, ich brauche noch ein Jahr, noch ein Jahr, noch ein Jahr, das waren ja die öffentlichen Antworten auch. Und es war eben so, dass der Finanzminister nicht viele Möglichkeiten hatte, den Bürgerinnen und Bürgern direkt was auszuzahlen. Und ich bin sehr klar, es braucht eine Kompensation, wenn wir höhere CO2-Bepreisung haben. Und das machen wir als SPD auch in unserem Programm deutlich.
Aber dann sind wir uns wahrscheinlich einig, dass da viele Menschen auch verlieren beim Klimaschutz.
Was wir gemacht haben, ja, es waren aber erstmal andere Maßnahmen, das will ich schon sagen. Also, dass wir zum Beispiel durch den Krieg auch gezwungen waren, 200 Milliarden für eine Gas- und Strompreisbremse abzugeben. Da sind wir wieder bei dem ersten Thema, wo wir vorhin mit angefangen haben, dass das Leben teurer geworden ist. Auf einmal sind die Energiepreise so in die Höhe geschossen. Und das war ja das Geld, was eigentlich fürs Klimageld vorgesehen war.
Die Aussage, dass 200 Milliarden Euro, die für das Klimageld vorgesehen waren, für die Gas- und Strompreisbremse ausgegeben wurden, ist nicht korrekt. Die Bundesregierung stellte zwar einen Abwehrschirm in Höhe von bis zu 200 Milliarden Euro bereit, um die Folgen der gestiegenen Gas- und Strompreise abzufedern. Diese Mittel waren aber von Anfang an für Maßnahmen wie die Gas- und Strompreisbremse vorgesehen und nicht für das Klimageld. Ob im Bundeshaushalt überhaupt mal Geld für das Klimageld eingeplant war, ist für uns nicht nachvollziehbar. Jedenfalls wurde, so wie wir es herausgefunden haben, kein Geld aus dem Topf für das geplante Klimageld für die Gas- und Strompreispreisbremse ausgegeben. Diese Aussage von Lars Klingbeil stimmt also nicht.
Dass wir gesagt haben, okay, wir müssen jetzt dafür sorgen, dass Energie bezahlbar bleibt. Sonst hätten wir Leute verloren. Ja, der Krieg hat einfach eine wahnsinnige Auswirkung gehabt. Wir mussten uns in kürzester Zeit von Russland unabhängig machen. Und dann hat man eine große Summe, nochmal 200 Milliarden. Das ist echt, der Bundeshaushalt hat nicht mal 500 Milliarden. Und wir haben 200 Milliarden zur Verfügung gestellt, um eben dafür zu sorgen, dass die Energiekosten für die Bürgerinnen und Bürger und die Unternehmen abgefedert wurden. Und das hat Lindner ja dann häufig auch gesagt, da ist das Geld fürs Klimageld. Denn trotzdem bleibt der Ansatz zu sagen, wenn wir erhöhen, um zu lenken, dann muss es auch, eine Kompensation geben. Ich sage als Abgeordneter im ländlichen Raum nur, es muss halt auch gerecht sein. Also hier in Berlin, wenn du eine große Wohnung hast, bist du reich. Wenn du bei uns auf dem Dorf ein großes Haus hast, bist du im Zweifelsfall der Letzte, der noch da ist.
Wir kommen von einem aktuell wahrscheinlich unterbeleuchteten Thema zu einem Thema, über das gerade alle sprechen, das auch in weiten Teilen den Wahlkampf komplett verändert hat und mittlerweile bestimmt. In Solingen, Mannheim und zuletzt Aschaffenburg wurden Menschen in Deutschland teilweise durch abgelehnte Asylbewerber getötet. Und die öffentliche Debatte, wenn wir uns die gerade mal angucken, wird ja zu großen Teilen von den Forderungen der Union bestimmt. Und auch hier haben wir wieder einen Beweis in diesem Kreuzverhör. Es sorgen sich auch in Deutschland einige junge Menschen um Zuwanderung, nämlich 34%. Das ist also ein relevantes Thema auch in unserer Zielgruppe. Wir fragen uns, in all diesen Unionsforderungen, die gerade rumgehen, die besprochen werden, was ist eigentlich die SPD-Antwort auf diese Tat und auf diese Unsicherheit?
Also erstmal verstehe ich, dass diese Unsicherheit da ist und die habe ich ja auch als Bürger, aber ich muss als Politiker eben daran arbeiten, dass die Fragen gelöst werden. Nur was ich nicht mitmache, sind populistische Forderungen, Forderungen, die nicht mit dem Grundgesetz oder den europäischen Verträgen konform sind. Und auch keine Politik, die auf dem Rücken von Menschen mit Migrationsgeschichte in diesem Land gemacht wird. So. Und deswegen haben wir sehr konkret in dieser Legislatur, das mag man alles langweilig finden, aber wir haben sehr konkret dafür gesorgt, dass die Länder schneller abschieben können.
Im Januar 2024 hat der Bundestag das sogenannte Rückführungsverbesserungsgesetz beschlossen. Damit sollen Abschiebungen vereinfacht werden. Eine der Maßnahmen: Mit dem Gesetz können Menschen, die abgeschoben werden sollen, für 28 Tage in Ausreisegewahrsam genommen werden. Vor dem neuen Gesetz waren es nur 10 Tage. Diese Aussage von Lars Klingbeil stimmt also.
Dass die Ausländerbehörden besser ausgestattet sind, dass auch die Abschiebehaft, also wo klar ist, und das ist übrigens, wenn ich jetzt auf Aschaffenburg gucke, also auf diesen Fall gucke, da gibt es keine Rechte, sieht momentan danach aus, will ich einfach sagen, im Konjunktiv, weil die genaue Aufklärung ja noch läuft. Aber es sieht alles danach aus, dass dieser Täter erstens nicht mehr auf freien Füßen hätte sein dürfen, weil er abgeschoben hätte werden müssen nach Bulgarien. Da hätte man ihn sozusagen abschieben können oder in Abschiebehaft nehmen können. Und das Zweite ist, er ist psychisch krank. Auch da hätte er eingesperrt werden können. Beides ist nicht passiert. Und deswegen ist die Frage gar nicht, haben wir da nicht genug Gesetze? Sondern die Frage ist, warum sind diese Gesetze nicht angewandt worden? Und ich will ja aber sagen, es gibt andere Sachen. Wir haben auch der Union auf den Tisch gelegt, wir würden ausweiten die Verfolgung von Straftätern über den Abgleich von biometrischen Daten, über die Frage, können über KI die Informationen, die die Länder und die Bundesbehörden haben, abgeglichen werden, um dann auch, das wäre mal Magdeburg zum Beispiel, bei dem Täter wichtig gewesen. Wir wollen die Befugnisse der Bundespolizei ausweiten, auch wenn es um Abschiebung geht. So, das sind alles konkrete Maßnahmen. Die sind nicht vielleicht in der Lage, es auf Seite 1 der Bild-Zeitung zu schaffen, weil sie nicht reißerisch oder ketzerisch oder nicht populistisch genug sind, aber die helfen am Ende viel, viel mehr. Und das sehen wir ja gerade auch, dass die Zahl der Abschiebungen um ein Drittel gestiegen ist, dass die Zahl der Asylgesuche, dass die gerade runtergeht.
Im Jahr 2023 wurden insgesamt 351.915 Asylanträge in Deutschland gestellt. Die meisten davon waren Erstanträge. Folgeanträge, also Anträge auf Verlängerung des Asylstatus, gab es 22.795. 2024 hat das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 250.945 Anträge registriert. Davon waren ungefähr 21.000 Folgeanträge. 2024 gab es also tatsächlich etwas mehr als 100.000 Asylgesuche weniger als 2023. Und Abschiebungen? Wenn wir das ganze Jahr angucken, waren es 2024 20.084 Abschiebungen und 2023 16.400. Von 2023 auf 2024 ist das also nur ein Anstieg um 22%. Die Zahl der Asylanträge ging runter, die Zahl der Abschiebungen ist gestiegen. Die Richtung ist soweit korrekt. Lars Klingbeil hat allerdings auch eine Zahl genannt. Er sagte, die Zahl der Abschiebungen sei um ein Drittel gestiegen. Das ist aber die falsche Zahl. Die Abschiebezahl ist nur um ein knappes Viertel gestiegen. In der Gesamtbilanz sagen wir also teils, teils.
Und das Allerwichtigste, will ich auch sagen, ist, dass wir diese Fragen europäisch regeln. Und da ist uns nach 8 Jahren wirklich ein Erfolg gelungen, dass wir endlich eine europäische Reform der Asylgesetzgebung jetzt verhandelt haben. Und das auch dazu führen wird, dass in Europa gerechter mit dem Thema umgegangen wird.
Ich würde trotzdem gerne nochmal auf Deutschland gucken. Sie haben ja gerade schon angesprochen, es gab Asylverschärfungen während der Ampel-Legislatur, die sind passiert. Trotzdem sind diese Taten immer wieder passiert. Also es wurde verschärft, die Taten sind passiert, es wurde verschärft, die Taten sind passiert. Und Sie haben gerade schon angesprochen, der Täter jetzt zuletzt in Aschaffenburg war wahrscheinlich psychisch krank. Jetzt frage ich nochmal, warum gibt es im BAMF, also in den Ausländerbehörden, in den Unterkünften selbst, keinen Routineprozess, der solche psychischen Erkrankungen erkennt und Menschen, die eine Gefahr für sich oder andere darstellen, frühzeitig rauspickt, sich besser drum kümmert.
Aber das ist möglich. Ich sage Ihnen nur, dass genau diese Behörden auch einfach chronisch unterbesetzt sind. Da sind zu wenig Leute. Und deswegen ist diese ganze Frage auch am Ende, also vielleicht nicht dieses konkrete Thema, aber am Ende geht es auch sehr viel um ein Investitionsthema. Habe ich gut ausgestattete Behörden? Habe ich die Befugnisse? Klappt die Zusammenarbeit zwischen Bund und Land? Und das sehen wir eben gerade, dass hier anscheinend ein Behördenversagen auch vorliegt. Aber man hätte diese Person aus dem Verkehr ziehen können. Man hätte es tun können. Und in anderen Ländern passiert das ja auch.
Das Behördenversagen, das wird jetzt auch klar, das ist sicher da. Trotzdem hat die SPD ja das Innenministerium besetzt. Also das dann
auf die Länder zu geben. Habe ich gar nicht getan gerade. Ich habe davon geredet, dass es in den Behörden ein Versagen gibt. Natürlich ist erstmal das Land Bayern dafür verantwortlich, weil die Abschiebungen im Land Bayern liegen, weil die unmittelbare Anwendung von Gesetz auch im Land Bayern liegt. Und da gab es schon einen anderen Umgang von Markus Söder mit dieser Problematik als beispielsweise bei Solingen, wo Hendrik Wüst ja auch als CDU-Ministerpräsident eher das Gemeinsame gesucht hat, gesagt hat, wie können wir es lösen. Und Markus Söder gibt die erste Pressekonferenz und zeigt sofort auf den Bund. Aber natürlich, also um auf Ihren Punkt zu kommen, weiß ich doch, dass über das BAMF auch die Bundesebene eine Verantwortung hat. Und deswegen hat der Kanzler ja sofort auch gesagt, das muss aufgeklärt werden, was da schief läuft. Und da kann sich niemand aus einer Verantwortung rausstehlen. Das ist etwas. Das will ich vielleicht zur Debatte auch sagen. Mir wäre ja viel lieber, die demokratischen Parteien würden gerade sagen, ja, wir haben da ein Problem, wir müssen das anpacken, wir lösen das auch, aber wir machen das nicht populistisch. Weil am Ende, ich will es nur sagen, nachdem erstmals Union und AfD im Bundestag zusammen abgestimmt haben, ich habe den ganzen Abend Nachrichten von Freunden, von Bekannten, von Parteimitgliedern bekommen, die einen migrantischen Hintergrund haben, die Migrationsgeschichte haben. Die sagen, ich weiß nicht, was hier gerade in meiner Heimat passiert und ich habe wirklich Angst. Und das ist ja auch etwas, was aus dieser Debatte heraus sich gerade ergibt. Und deswegen wäre es eigentlich schön, wir würden das konsequent ändern. Und da haben wir gut mit angefangen. Diesen Weg gehen wir auch weiter. Ich würde nie sagen, wir haben alles schon gemacht. Es muss mehr passieren, aber nicht so populistisch, wie das gerade passiert.
Das ist jetzt eine Momentaufnahme, ne, von der Situation, in der wir hier gerade
zusammensitzen. Was heißt eine Momentaufnahme?
Nein, zu den Ereignissen jetzt im Bundestag, die Sie gerade ansprechen.
Ja, ich finde, das ist schon ein fundamentaler Bruch.
Das ist ein fundamentaler,
das ist kein Moment. Also.
Das ist, genau, aber man muss ja auch, zur Wahrheit gehört ja auch, dass auch während der Ampellegislatur die SPD Verschärfung im Asylrecht und gesetzliche Änderung mitgegangen ist. Es gibt ja auch noch einen Teil in der Gesellschaft, der sich gerade wundert über diese Debatte und wie wir die führen. Und die sich vielleicht auch fragen, wo ist denn für die SPD das Ende der Verschärfung erreicht? Wenn wir ja gerade sehen, diese Verschärfungen führen nicht immer dazu, dass diese Taten verhindert werden.
Also erstmal glaube ich, dass Verschärfungen, die wir gemacht haben, notwendig waren. Also weil Recht und Ordnung muss gelten. Und wenn in dem einen Bundesland eine Abschiebung, also von dem Moment, wo jemand hierher kommt, bis zu dem Moment, wo geklärt ist, ob er hierbleiben kann, es dauert 3 Monate in dem einen Bundesland, in Rheinland-Pfalz, und anderes Bundesland, wenn ich jetzt mal nicht, weil ich da keinen Wahlkampf machen will, da dauert es 21 Monate. Das ist schon, also so, das muss besser werden, weil die Bürgerinnen und Bürger erwarten, dass es funktioniert.
Aber wo ist das Ende der Verschärfung, die SPD nicht geht?
Also für uns ist die Messlatte immer die Frage Grundgesetz. Und deswegen haben wir Sachen auch nicht mitgemacht, die Friedrich Merz jetzt mit der AfD gemeinsam beschlossen hat, weil es da zum Beispiel darum gehen würde, das individuelle Asylrecht, das Grundgesetz, die europäischen Verträge und das Völkerrecht an dieser Stelle zu brechen.
Die Union will, dass die deutschen Grenzen kontrolliert und Asylsuchende abgewiesen werden. Die CDU sagt, das wäre kein Problem. Deutschland könne hier wegen einer Sonderregel das EU-Recht ignorieren. Das sagt nämlich eigentlich, dass Flüchtlinge nicht an den EU-Binnengrenzen abgewiesen werden dürfen, sondern nur an der EU-Außengrenze. Dazu gab es erst im September 2023 ein Urteil vom Europäischen Gerichtshof. Die CDU argumentiert mit dem sogenannten Ordre Public-Vorbehalt. Der sagt, dass das nationale Recht über das EU-Recht gestellt werden kann, wenn die nationale Sicherheit und Ordnung eines EU-Landes bedroht seien. Dazu muss es einen nationalen Notstand geben. Es ist umstritten, ob so ein Notstand tatsächlich in der aktuellen Situation gegeben ist. Würde die Bundesregierung den Plan umsetzen, müsste der Europäische Gerichtshof entscheiden, ob es nun erlaubt ist oder nicht. Ganz ähnlich ist es mit anderen Punkten, die die Union in die Debatte gebracht hat. Da ist auch vieles rechtlich umstritten. Die Sache mit dem EU-Recht ist nur ein Beispiel. Bevor es Urteile gibt, können wir nicht klar sagen, ob die Pläne gegen Grundgesetz, Völkerrecht oder die europäischen Verträge verstoßen. Die Meinungen von Experten sind nicht eindeutig genug. Die Aussage von Lars Klingbeil ist darum für uns nicht prüfbar.
Das ist natürlich ein Bruch, den wir nicht vertreten können, den wir nicht mitmachen und wo wir auch ganz klar sagen, hier ist eine rote Linie, über die wir nicht rübergehen. Aber ich bin jederzeit bereit, das will ich sagen, wenn irgendwer mit klugen Vorschlägen kommt, wie man bei dem Thema Recht und Ordnung, Steuerung von Migration, aber auf der anderen Seite, und da reden wir gerade viel zu wenig drüber, wie Integration eigentlich gelingen kann. Ja, wenn mir jetzt Leute aus der Wirtschaft sagen, sie haben Mitarbeiter, die überlegen, ob sie unser Land wieder verlassen oder die Probleme da sind, dass Menschen, die wir eigentlich dringend bräuchten, gar nicht herkommen, weil sie abgeschreckt sind von dieser Debatte, auch da müssen wir doch drüber reden, wie man es besser machen kann. Und das ist kein Entweder-Oder, es muss gelingen, dass man es steuert und dass man es ordnet und dass man konsequent als Rechtsstaat auch handelt. Und auf der anderen Seite ist doch die größte Herausforderung, die wir eigentlich haben, dass wir eine vernünftige Einwanderungsgesellschaft werden.
Herr Klingbeil, wir hatten gerade schon eine Frage aus der Community und wollen gerne noch mal kurz eine anhören. Und da hat sich Sufian aus Berlin gemeldet, 24 Jahre alt.
Ich bin in Deutschland zu Hause. Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Doch seit ein paar Jahren fühle ich mich hier nicht mehr willkommen. Ich bin kein Einzelfall. Und was möchte die Politik tun, damit die Spannung wieder gelockert wird und Leute wie ich sich wieder wohlfühlen können?
Ist ja genau das, wovon ich gerade geredet habe. Und das treibt mich wirklich um. Und ich habe Bundestagskolleginnen, also vor allem auch junge Frauen, die Migrationsgeschichte haben und die gerade einen Hass erleben und die einen Gegnern, also die sozusagen denen eine Verachtung auch entgegenschlägt, das macht mir wirklich Sorgen.
Die Frage ist aber ja, was kann man tun, damit solche Erfahrungen, wie Sufian sie macht, nicht mehr gemacht werden müssen in Deutschland?
Ich glaube, dass ganz viel halt geprägt ist, jetzt gar nicht mehr von einzelnen Gesetzen, sondern von einer Stimmung, die gerade da ist und von einer gesellschaftlichen Debatte. So. Und deswegen muss meine Partei, das habe ich auch klar gesagt, wir stellen uns immer schützend vor diese Menschen. Das muss auch deutlich werden. Wir brauchen Repräsentanz. Es geht darum, dass wir zum Beispiel, ich bin sehr stolz darauf, dass wir die bunteste Fraktion von allen haben, dass sie einfach die Vielfalt dieses Landes auch abbildet. Ich wünsche mir aber auch, dass Medien darüber viel stärker berichten und das auch deutlich machen, dass Einwanderung notwendig ist und dass es ein Erfolg für dieses Land ist. Und am Ende geht es natürlich auch darum, dass zum Beispiel Hass und Hetze im Internet, dass es mit bekämpft wird. Also es sind viele Einzelmaßnahmen, aber das Wichtigste ist gerade erstmal eine gesellschaftliche Haltung, die sagt, wir stellen uns schützend vor diese Menschen und wir lassen die Polarisierung und die Spaltung nicht zu.
Eine Haltung ist ein wichtiges Thema, da müssen aber auch Maßnahmen erfolgen. Sie haben jetzt ein paar Möglichkeiten angesprochen, Sie haben aber auch gesagt, also Sie sind die bunteste Fraktion, das ist gut und schön und gut, aber es hilft jetzt zum Beispiel noch nicht konkret bei der Wohnungssuche oder bei Einfahndung in der Schule. Also wie konkret können Sie da oder wollen Sie da Abhilfe schaffen?
Ja, aber lass uns das durchgehen. Also ich finde zum Beispiel, dass eine der größten Herausforderungen in der ganzen Frage Einwanderung, Integration, Migration ist in der Tat Infrastruktur. Also wenn ich mit Oberbürgermeistern, ich war viel in den Landtagswahlen, die ja auch jetzt im letzten Jahr waren in Ostdeutschland, war ich viel unterwegs und da gibt es die größte Anti-Stimmung. Und wenn ich dann aber mal frage, woran liegt es denn konkret? So, dann komme ich am Ende genau zu Fragen, die wir auch gerade besprochen haben. Es gibt zu wenig Wohnraum, es gibt zu wenig Klassenräume, zu wenig Lehrer, zu wenig Kita-Plätze und zu wenig Integrationskurse. Und das ist ein Investitionsthema. Also deswegen sagen wir sehr klar als SPD, es muss viel mehr in die Handlungsfähigkeit dieses Staates investiert werden. Über einen Deutschlandfonds, der Milliardeninvestitionen ermöglicht.
Können Sie das für junge Menschen kurz erklären, was das sein?
Genau, im Deutschlandfonds ist quasi etwas, wo der Staat, wir haben jetzt gesagt, 100 Milliarden reinpackt, wo zum Beispiel dann auch die großen Versicherungsunternehmen und andere auch nochmal Geld reinpacken können. Und davon wird gezielt in wichtige gesellschaftliche Bereiche investiert. Also zum Beispiel können kommunale oder Landeswohnungsbaugesellschaften daraus Geld sich nehmen für einen bestimmten Zeitraum, also haben günstiges Geld und können damit zum Beispiel Wohnungen bauen. Ja, so, das ist jetzt wirklich ganz verkürzt der Deutschlandfonds dargestellt. Aber das würde zum Beispiel helfen, dass wir viel mehr Akteure in die Lage versetzen, Wohnraum zu schaffen. So, und wir wollen eine Reform der Schuldenbremse. Auch das ermöglicht viel mehr Investitionen. Und das würde viele dieser Probleme, wo es ja, ich meine, wenn Friedrich Merz sich hinsetzt und sagt, er kriegt keinen Zahnarzttermin wegen der Migration, ist ja Quatsch. Es geht ja darum, dass er keinen Zahnarzttermin kriegt, weil es vielleicht zu wenig Zahnärzte gibt. Und da müssen wir eben gucken, dass dieser Staat besser funktioniert.
Das heißt, ganz einfach zusammengefasst, Ihre Antwort auf die Frage von Sufjan ist mehr Investitionen, mehr Geld.
Nee, es ist ein Teil. Ich habe gesagt, das Wichtigste ist gerade eine gesellschaftliche Haltung, dass wir uns schützend vor diese Menschen stellen und dass wir nicht zulassen, dass die Spaltung stattfindet. Deutschland ist einfach ein buntes Land geworden. Und ich finde, wir können da stolz drauf sein, dass alle diese Menschen in den letzten Jahrzehnten, in den letzten Jahren zu uns gekommen sind, dass sie eine neue Heimat gefunden haben. Ja, ich meine, in der deutschen Nationalmannschaft sind Jonathan Tah und Jamal Musiala. Das sind nicht mehr nur Müller und Goretzka. Ich meine, das ist aber das neue Deutschland. Das ist selbstverständlich an der Stelle. Und ich finde, das muss eine Gesellschaft auch ausbringen. Dafür müssen wir die Probleme, die da sind, und da haben wir gerade geredet, über Aschaffenburg, über Solingen, über Mannheim, über die muss man reden. Und die müssen geklärt werden. Und da muss man konsequent sein. Aber auf der anderen Seite darf diese Debatte nicht dazu führen, dass dieses Land gespalten wird. Und dann kommen die ganzen Einzelmaßnahmen von Investitionen in Kita-Plätze über Investitionen in Wohnraum, über eine bessere Ausstattung auch der Polizei. Natürlich gehört alles dazu.
Wir haben jetzt das Gleiche mit Ihnen vor. Und Viktoria sagt was genau und ich bereite es derweil vor.
Genau, wir sind ja hier immer noch im Kreuzverhör.
Ja.
Und jetzt haben wir nochmal Fragen vorbereitet, bei denen Sie herausgefordert werden, weil es auch hier um eine schnelle Reaktion geht. Sie haben sich fast gedacht, der grüne Buzzer steht für Zustimmung, der rote für Ablehnung. Der
Sozialdemokrat, aber schade, dass der rote für Ablehnung.
Ja, das können wir leider nicht ändern. Ich werde jetzt mal drei Szenarien beschreiben und Sie sagen mir, ob Sie dieses Szenario annehmen würden oder nicht. Die SPD gewinnt nochmal die Wahl, muss aber nochmal in einer Ampel regieren.
Also, wenn ich das mir vorstellen kann,
ja, nein.
Okay, ich finde, alle demokratischen Parteien müssen miteinander sprechfähig sein.
Christian Lindner wird Finanzminister? Drei, zwei, eins?
Nee, dann so. Also als Finanzminister will ich den nicht nochmal.
Zweites Szenario. Alle Menschen in Deutschland können sich ihre Miete leisten und der ÖPNV ist kostenlos, aber nur solange die SPD in der Opposition ist.
Die Frage ist jetzt, also Sie meinen, andere Parteien würden das kostenlos machen?
Genau,
also
diese Forderung.
Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das passiert ohne die SPD. Also eher hier.
Der Mindestlohn steigt auf 15 Euro. Dafür dürfen wir aber alle erst mit 70 in Rente.
Mindestlohn? Alles klar. 16 Euro, wäre es dann wirklich? 17 Euro?
Nee, ich glaube, dass es gerade nicht darum geht, dass alle Menschen pauschal bis 70 arbeiten, sondern es geht darum, dass alle mit 67 in Rente gehen können und dass man es attraktiver macht, dass die können und die wollen noch länger arbeiten. Aber ich habe es vorhin mal gesagt, nicht der Dachdecker, nicht die Pflegekraft, nicht die Erzieherin. Und für die mache ich vor allem erstmal Politik.
Das war's schon mit unserem Spiel. Ich pack das mal weg und wir schauen aber auch gleich wieder. Vielleicht doch ein bisschen SPD-Farben angezogen oder so. Wir schauen aber gleich wieder auf die Studie, die wir Ihnen vorhin mitgebracht haben. Das war die Shell-Jugendstudie. Das müssen wir noch dazu sagen. Wir zeigen es noch nicht, weil wir sie erst mal raten lassen. Wir haben nämlich über ein paar Ängste schon gesprochen von jungen Menschen. Aber die größte Angst und Sorge von jungen Menschen, die haben wir noch gar nicht angesprochen. Wissen Sie, welche das ist?
Krieg.
Das ist vollkommen richtig. Wissen Sie auch, wie viele junge Menschen, es wurden 12- bis 25-Jährige befragt, das sagen? Wie viele haben da Angst?
Also, ich meine, wenn ich meine Forschung mache selbst, dann, weil ich viel an Schulen bin und viel mit jungen Leuten noch diskutiere, das Thema ist immer da und es treibt alle um. Also, mich würde nicht wundern, wenn es eine Zahl von 70-80% ist, die sagt, das ist für uns gerade das größte Thema.
81 sind es tatsächlich laut dieser Studie.
Ja, und damit waren Sie jetzt auch schneller als ich hier mit dem Raussuchen, aber wir haben natürlich auch den Beweis.
Da unten steht es drin, blau markiert. Die Angst kommt natürlich auch nicht von irgendwo. Ihr Verteidigungsminister Pistorius hat einen Vorschlag gemacht, einen neuen, flexibleren Wehrdienst einzuführen. Der soll freiwillig sein, aber alle 18-jährigen Männer sollen einen Fragebogen ausfüllen müssen, was auch immer dann damit geschieht und wie sie dann weiter angeschrieben werden. Die Frage ist ja, die dahinter steht, müssen wir bald alle wieder kämpfen, Herr Klingbeil?
Das ist übrigens genau das Thema, das mich viele fragen, wenn ich in Schulen bin. Und das Ziel muss ja sein, dass es nicht passiert, dass wir alle kämpfen müssen. So, aber es würde auch, also es wäre völlig illusorisch, irgendwie zu sagen, da ist ein Krieg 2 Stunden von uns weg und das hat keine Auswirkung auf uns. Und natürlich muss man sich gedanklich mit der Frage auseinandersetzen. Also wir merken, was es ökonomisch heißt. Wir haben vorhin über Energiepolitik geredet. Aber ich habe auch eine feste Überzeugung, dass wenn man Putin in der Ukraine jetzt nicht stoppt, dass er dann weitermacht, dass er Richtung Georgien, Moldau, Baltikum, also er hat Großmachtsfantasien.
Das wären ja Länder, wo dann im Zweifel auch dank der NATO Deutschland auch mit eingreifen könnte,
je nachdem, wie der Bündnisfall ausgelöst wird. Genau, beim Baltikum definitiv. Und deswegen müssen wir jetzt sehr, sehr stark sein und müssen auch viel mehr in die Bundeswehr investieren. Ich glaube nicht, dass es am Ende zu einer Situation kommt, in der wir tatsächlich gegen Putin kämpfen. Das glaube ich nicht, das ist meine Überzeugung. Aber wissen Sie, als Politiker, es ist nicht mal die Frage, was ich glaube, sondern die Frage ist, was sind die unterschiedlichen Szenarien? Und wir haben ja einen Fehler gemacht, dass wir nach 2014 uns nicht stärker gemacht haben und dass wir immer gehofft haben, dass wir mit Putin gut auskommen. Und das ist getäuscht worden. Und deswegen müssen wir jetzt die Bundeswehr stärker machen, damit am Ende wir so stark sind, dass Putin sagt, das will ich nicht.
Und zwar in einem kurzen Satz. Hm. Wie machen Sie die Bundeswehr attraktiver für junge Menschen? Nur ein kurzer Satz.
Attraktiver, indem Sie über den Dienst bei der Bundeswehr zum Beispiel auch was ins private Leben mitnehmen können. Führerschein, ganz konkretes Beispiel, ist ein Instrument.
Das waren jetzt alles ziemlich bedrückende Themen, schwere Themen. So ist das nun mal in der Politik, in der aktuellen Situation. Wir wollen aber zum Schluss dieses Interviews noch mal bewusst ganz positiv auf die Situation in Deutschland schauen. Unabhängig von allen Themen, die wir jetzt gerade besprochen haben, was läuft denn für junge Menschen gerade am besten in Deutschland?
Was am besten läuft gerade für junge Leute? Also ein bisschen ist meine Wahrnehmung, dass viele sich darüber freuen, dass sie nach Jahren der Pandemie wieder zum Beispiel auf Festivals gehen können, dass sie wieder viel mehr gemeinsame Orte haben, an denen sie zusammenkommen. Also das merke ich bei den Gesprächen, dass die Pandemie wirklich auch sehr negativ war, dass viel verloren gegangen ist. Da reden junge Leute auch viel drüber, aber ich glaube, sie genießen gerade, dass es ein bisschen wieder bunter und positiver in ihrem Leben wird und man auch gemeinsame Erlebnisse hat als junge Generation.
Herr Klingbeil, das war's schon. Schön, dass Sie da waren. Bis zum nächsten Mal.
Danke.
Das war das Kreuzverhör mit Lars Klingbeil von der SPD. Danke fürs Zuschauen. Wir haben auch noch einige andere Spitzenpolitikerinnen und Politiker ausgefragt. Klickt mal auf den Abo-Button, um kein Interview zu verpassen. Hier in der Playlist findet ihr alle Kreuzverhöre. Und hier hat Mr. Wissen2Go das SPD-Wahlprogramm für euch zusammengefasst. Das Kreuzverhör ist ein Format von Funk und den jungen Programmen der ARD. Ciao.